Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Seit wenigen Minuten ist es heraus, wer auf der Shortlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises steht. Wir sind sofort dran an den 6 Kandidatinnen oder Kandidaten. In gut 4 Wochen wird der Deutsche Buchpreis in Frankfurt am Main verliehen. Ein mittlerweile höchst prominent populäres Ereignis für die gesamte Buchbranche. Und 6 Kandidatinnen und Kandidaten werden in der ersten Reihe sitzen. So eben ist die Shortlist veröffentlicht worden. Aus 20 Büchern der Longlist wurde die Auswahl getroffen, wer ins Rennen geht für den besten Roman des Jahres 2020. Und wie neulich bei dieser Longlist ist jetzt unsere Lesart-Kollegin Wiebke Poromka ins Studio gestürmt. Mit einem großen Lächeln im Gesicht, nicht?
Ja, das erkennen Sie ganz richtig. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Liste. Ich habe mich sehr gefreut, als die 6 Namen eben aufploppten. Was Sie nicht gesehen haben, ich habe auch hier so eine ganz kleine melancholische Falte an der Nasenwurzel, weil natürlich immer auch ein paar Romane schmerzlich vermisst werden. Das geht aber gar nicht anders, weil 6 Romane sind eben nicht die Welt.
Auf die Falte müssen wir dann vielleicht zurückkommen, obwohl es ein bisschen unschön klingt. Also, Wiebke, wer hat es geschafft? Wer steht auf dieser Shortlist?
Sollen wir es mal so abwechselnd vorlesen? Dann ist das so ein bisschen feierlicher.
Oh ja.
Ich fange an. Boff Bjerg, Serpentinen.
Und Dorothee Elmiger kann sich freuen für ihren Roman Aus der Zuckerfabrik.
Der dritte Kandidat ist Thomas Hettche, Herzfaden.
Und der vierte, Denise Ode, Streulicht.
Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos.
Und Nummer 6 ist Christine Wunicke, die Dame mit der bemalten Hand. Jetzt hätte ich fast gelesen, die Dame mit dem bemalten Hund, um Gottes Willen. Entschuldigung, die Dame mit der bemalten Hand von Christine Wunicke, die 6. Kandidatin. Wiebke Poromka, was fällt auf an dieser Auswahl?
Erstmal fällt natürlich auf 4 Frauen, 2 Männer. Das vermerke ich schon mal sehr positiv. Was auch noch positiv auffällt, ist, dass es keine programmatische Liste ist. Das ist also nicht eine Liste, die ein bestimmtes Thema in den Vordergrund rückt und sagt, das ist das Thema der Stunde. Zum Beispiel die natürlich wichtige Frage der Identitätspolitik. Das ist auch keine Liste, die eine bestimmte Erzählweise proklamiert, die also sagt, der Sound der Gegenwart, der hat bitte so und so zu klingen, sondern das sind 6 ganz verschiedene Bücher, die aber allesamt, und das ist auch sehr positiv, die allesamt eine gesellschaftspolitische Relevanz haben und zugleich eine ästhetische Relevanz. Und Themen und Erzählweisen, die stehen dabei wirklich in einem tollen Verhältnis bei jedem Buch, ganz, ganz stimmig. Und dadurch kommt diese Vielstimmigkeit dieser Liste zustande.
Skizzieren Sie uns die 6 Bücher in ein paar Sätzen.
Vielleicht zunächst mal zu dem Debüt, was auf dieser Liste ist. Das ist von Denise Ode, Streulicht. Das ist ein Roman über die Klassengesellschaft, von der wir ja immer denken, wir haben sie längst überwunden, weil man durch Bildung ja den Aufstieg schaffen kann. Und Denise Ode zeigt uns, dass das so nicht ist. Ihre Protagonistin, mittlerweile erwachsen, kommt in die Industriestadt zurück, in der sie aufgewachsen ist, in einer Arbeiterfamilie von Gewalt und Alkohol dominiert. Und obwohl sie selbst da rausgekommen ist, bedingt natürlich diese Herkunft sie immer noch. Und das ist ein Buch, was mich ein bisschen erinnert an Bücher, die in den vergangenen Jahren vor allen Dingen aus Frankreich gekommen sind. Annie Ernaux oder Didier Eribon, also die über soziale Bedingtheit reflektieren.
Wovon erzählt Anne Weber in Annette, ein Heldinnen-Epos?
Da ist Frankreich im Grunde der perfekte Übergang. Nämlich Annette Weber erzählt in Versen von einer französischen Widerstandskämpferin. Die es tatsächlich gegeben hat, eine historische Figur des 20. Jahrhunderts. Und das Interessante ist, das Epos ist ja eigentlich eine Form, mit der traditionellerweise männliche Helden besungen werden. Also fast eine Tautologie, ne? Also Männer und Helden, das wurde immer gleichgesetzt. Und Anne Weber schnappt sich sozusagen diese tradierte Form und erzählt über eine Frau. Das heißt sozusagen eine Art poetologischer Selbstermächtigung.
Thomas Hettche, Herzfaden, das soll ein Roman der Augsburger Puppenkiste sein.
Es klingt niedlich, ne? Ist aber viel, viel mehr. Thomas Hettche erzählt tatsächlich über die Entstehungsgeschichte der Augsburger Puppenkiste, aber was er vor allen Dingen macht, ist über die Kriegs- und Nachkriegsmentalität zu erzählen und darüber, wie versucht wurde, durch die Augsburger Puppenkiste sich von den Geschichten der Väter zu befreien.
Dorothee Elmiger aus der Zuckerfabrik.
Das ist ein ganz, ganz interessantes interessanter Roman, wobei ich jetzt schon stolpere bei Roman, weil eigentlich ist das fast ein Essay. Das besteht aus Bruchstücken, aus Fragmenten. Es gibt zwei Themen, die dominierend sind, nämlich Kapitalismus und Kolonialismus. Und was Dorothee Elmiger macht und wovon man wirklich was lernen kann, ist, dass sie probiert, alte Gewissheiten, alte Logiken des Wissens, die wir eben haben und die wir wie so eine Brille vor Augen haben, wenn wir auf die Welt gucken, die abzustreifen und im Grunde mit so einer Traumlogik neue Erkenntnis zu generieren. Also würde uns, glaube ich, auch wenn wir so auf die politischen Verhältnisse und auf die Welt gucken, nicht schaden. Und sowas Ähnliches macht übrigens ganz, ganz anders die Christine Wunicke. Ein extrem lustiges Buch. Ich habe laut gelacht beim Lesen. Das ist erzählt eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert. Ein deutscher Mathematiker wird nach Arabien geschickt, weil er die Geschichten der Bibel beweisen soll. Da landet er dann gar nicht, sondern in Indien und trifft einen Astronomen. Und diese beiden Männer, die natürlich auch Probleme haben, sich zu verständigen, weil der Deutsche natürlich nicht so gut Arabisch spricht, die gucken eines Abends so auf den Himmel und stellen dann fest, dass sie die gleichen Sterne sehen, dieselben Sterne, aber dass sie die anders deuten, anders benennen. Und dann sagt der Deutsche so sinngemäß, ist das nicht total erbärmlich? Wir sehen dasselbe, stülpen andere Erklärungen drüber und dann hauen wir uns die Köpfe ein.
Und der letzte Mann, Prof. Bjerg, der zweite auf dieser Liste von 6 Kandidatinnen und Kandidaten. Serpentinen heißt dieser Roman. Worum geht es da?
Das ist ein ganz großartiger Roman. Wir hatten Prof. Bjerg ja auch schon zu Gast. Der Roman ist schon im Frühjahr erschienen. Da geht es im Grunde um einen Familienfluch. Der Großvater, der Vater des Protagonisten, die haben sich allesamt das Leben genommen. Und jetzt steht er selbst, nun auch selbst Vater, an der Schwelle und ist auch dieser Depression verfallen und fragt sich, wie kommt man da raus aus sowas, was einem die Familie, die Väter mitgegeben haben. Im Grunde könnte man es dann auch so ein bisschen parallel setzen mit Thomas Hettche, der ja auch fragt, wie sozusagen beginnen wir neu?
Ich kann mich erinnern, Wiebke Braumke, als wir vor 3 Wochen die Longlist betrachtet haben, gehörten 1, 2 Bücher dieser Bücher schon zu Ihren Favoriten. Aber wir wollen jetzt die Falte, die melancholische Falte nicht vergessen. Was fehlt Ihnen denn?
Ich bin schon traurig, dass ein Roman wie Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen, Angst nicht auf dieser Liste ist. Finde ich einen ganz starken Roman. Ein Roman über eine junge Frau, die im Osten Deutschlands aufwächst, schwarz, sozusagen, die sich mit Fragen der eben, was ich schon angesprochen habe, mit Fragen der Identitätspolitik auseinandersetzt, auch eine ganz tolle Erzählform dafür gefunden hat. Auch jemanden wie Roman Ehrlich vermisse ich ein bisschen. Eine ganz interessante Dystopie. Aber es sind eben, ich habe es probiert anzudeuten, es sind eben nur 6 Plätze. Natürlich gibt es mehr als 6 tolle Romane. Ich bin aber mit diesen, das muss man wirklich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich. Und eben, weil sie so unterschiedlich
sind. Und wen hätten Sie denn nun gern als deutschen Buchpreisträger oder deutsche Buchpreisträgerin 2020?
Soll ich Ihnen was sagen? Ich bin total froh, dass ich diese Entscheidung nicht fällen muss, weil es eben wirklich 6 gute Bücher sind, fast schwer zu vergleichen in ihrer Unterschiedlichkeit. Und das Beruhigende ist eigentlich, dass sie alle 6 so gut sind, dass ich jetzt einfach mir angucke, was die Jury tut.
Also, die Longlist des Deutschen Buchpreises ist veröffentlicht. Danke, Wiebke Braumke, für die Einschätzung. Der Deutsche Buchpreis wird traditionell zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen. Das wird in diesem Jahr am 12. Oktober sein. Und jetzt aber noch diese schöne Lesart-Pointe. Thomas Hetches Herzfaden steht auf dieser Shortlist. Und wie es der herrliche Zufall will, wird morgen Thomas Hetche unser Gast hier in der Lesart sein, wird uns die ganze Stunde begleiten und uns viel über sein Buch und die Augsburger Puppenkiste erzählen. Mit einem eindringlichen Appell an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesaußenminister Heiko Maas hat das PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland auf das Schicksal von Raif Badawi aufmerksam gemacht. Der saudi-arabische Blogger, der in seinen Texten mehr Freiheit in seiner Heimat gefordert hatte, sitzt dort seit 8 Jahren im Gefängnis. Mehr als 50 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, darunter die deutsche Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller, haben jetzt in einem offenen Brief an die Politik appelliert, für Badawi einzutreten, um, so wörtlich heißt es im Text, das Leben unseres Kollegen zu retten. Dessen lange Strafe hat vor 5 Jahren mit 50 Stockhieben begonnen. Und schon damals hat Cornelia Wegerhoff, Kulturkorrespondentin für den Nahen Osten, über den Fall berichtet. Mit ihr sind wir jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Wegerhoff.
Hallo, Herr Scholl.
Die neuesten Nachrichten aus dem Gefängnis, sie sind furchtbar. Badawi soll weiter schwer gefoltert worden sein. Weiß man denn, wie es ihm inzwischen geht?
Ja, man muss sagen, Raif Badawi war nie körperlich sonderlich kräftig, sondern es war ein schmaler, junger Intellektueller, 28 Jahre alt, als er verhaftet worden ist. Stark war er immer durch seine Worte, seinen Mut, das als Blogger offen auszusprechen, was die junge Generation in Saudi-Arabien vermisst, eben die Freiheit, die Sie angesprochen haben. Und anfangs hat sich Badawi in Briefen aus dem Gefängnis noch ganz positiv selbst als dünnen, aber zähen Mann beschrieben, der auf wundersame Weise, wie er sagte, diese 50 Hiebe überstanden hat. Aber 8 Jahre Haft, man muss sich das vorstellen, psychisch auch, haben ihn extrem entkräftet. Er musste immer wieder ins Gefängniskrankenhaus. Und das Pen-Zentrum deutschsprachiger Autorinnen und Autoren hat sich auch deshalb jetzt öffentlich um die Hilfe des Bundespräsidenten und die von Außenminister Maas erbeten, weil sich der Gesundheitszustand von Raif Badawi in den vergangenen 14 Tagen noch mal massiv verschlechtert hat. Er sei nämlich in seiner Zelle brutal zusammengeschlagen worden. Und das hat mir gestern Elham Manea bestätigt. Sie ist Schweizer Politologin und enge Vertraute von Ensaf Badawi. Das ist die Ehefrau, die mit ihm telefonieren darf.
Ende August wurde Raif Badawi innerhalb des Gefängnisses von einem Gefangenen angegriffen, der wegen seiner Mitgliedschaft in einer terroristischen Gruppe verhaftet wurde. Und daraufhin begann Raif Badawi einen offenen Hungerstreik. Er fühlte sich im Gefängnis nicht geschützt. Die gute Nachricht war nun die prompte Reaktion der saudischen Behörden.
Wie haben, Cornelia Wegerhoff, die Behörden denn reagiert?
Ja, dass es überhaupt eine Reaktion gab, war schon erstaunlich, weil der Fall Badawi öffentlich quasi totgeschwiegen wird. Das ist natürlich auch eine Methode. Aber als diese Attacke auf Badawi in seiner Zelle bekannt wurde, da gab es sogar überraschend Besuch. Da ist nämlich ein Mitglied der saudi-arabischen Menschenrechtskommission zu ihm ins Gefängnis gekommen, hat sich nach ihm erkundigt, hat seine Beschwerden entgegengenommen, so Elham Manea, die ja quasi als Sprecherin der Badawi-Familie in Europa fungiert, und sie sagt, er hat seinen Hungerstreik daraufhin beendet. Ich hätte sehr, sehr gern mehr gewusst über diesen sehr ungewöhnlichen Gefängnisbesuch, auch zu Badawis Gesundheit und dazu, ob sich jetzt seine Haftbedingungen nun verbessert haben. Aber das ist wohl im Moment alles, was die Ehefrau, die mit den 3 Kindern in Kanada im Exil lebt, dazu sagen kann. Sie haben auch gemerkt, dass Elham Manea sehr, sehr überlegt sich da äußert. Man ist vorsichtig.
Das klingt nach großer Bedachtsamkeit und Vorsicht. Woher könnte die rühren?
Also ich habe den Eindruck, dass Familie und Freunde gerade alles tun, um Raif Badawi selbst kleinste Verbesserungen der Haftbedingungen zu erhalten. Vielleicht bewegen sich die saudi-arabischen Behörden gerade, das kann ich aber nur spekulieren. Aber vielleicht könnte das der Moment sein, wo der Bundespräsident und auch Bundesaußenminister Heiko Maas gerade jetzt Positives für Raif Badawi bewirken könnten. Seine Frau hat sich nämlich ausdrücklich, trotz aller Zurückhaltung, selbst für das Engagement von Hertha Müller und den anderen deutschen Autorinnen und Autoren bedankt.
Der Fall, der steht ja doch schon im krassen Gegensatz zu so dem allgemeinen Klima, von dem immer erzählt wird in Saudi-Arabien. Ist von Bewegung die Rede, von einer Öffnung dieses streng islamischen Landes. Frauen dürfen jetzt Auto fahren, Kinos wurden eröffnet, es gibt Popkonzerte.
Ja, Bewegung ist in der Tat da. Der saudi-arabische Kronprinz, das ist Mohammed bin Salman, der gilt einerseits als Hardliner. Ich erinnere an den Fall des ermordeten Journalisten Khashoggi, mit dem er immer noch in Verbindung gebracht wird. Aber andererseits hat das eben möglich gemacht, dass Frauen Auto fahren oder dass sie ohne Zustimmung eines männlichen Vormunds einen Reisepass beantragen dürfen. Das sind natürlich enorme Fortschritte für die Frauen in Saudi-Arabien. Auch das kulturelle Leben in Saudi-Arabien ist vielfältiger und liberaler geworden. Nach 35 Jahren wurden 2018 die Kinos wieder eröffnet. Es gibt Popkonzerte. Das sind übrigens bittererweise alles Dinge, die Raif Badawi vor 8 Jahren in seinen Texten gefordert hatte. Aber viele Beobachter wittern da einfach Kalkül.
Aber das heißt, wäre diese Liberalisierung nur eine Art Feigenblatt und was die grundsätzliche Repression an das Denken da dann nur überdeckt?
Ja, viele Kritiker sehen das genauso. Saudi-Arabien will nämlich den Tourismus ankurbeln, das muss man wissen. Also vor Corona gab es dann große Werbekampagnen, Saudi-Arabien zu besuchen. Und die Unterhaltungswirtschaft, diese Unterhaltungsindustrie, die ist eben auch ein großer Faktor, den man da vorantreiben möchte. Aber Raif Badawi ist eben als politischer Inhaftierter kein Einzelfall, sagt auch die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Sein Anwalt, selbst Aktivist, wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Frauen, die gefordert haben, dass sie ans Lenkrad wollen, die sind selbst immer noch in Haft. Und die werden auch, so berichtet Amnesty International, Misshandlungen ausgesetzt. Es gibt Folter solcher politischer Inhaftierten. Und das trifft alles eben nicht nur Aktivisten, sondern auch wieder Intellektuelle. Ende 2019 gab es eine Verhaftungswelle, bei der Blogger, Schriftsteller, Journalisten festgenommen wurden. Diese Leute werden massiv unter Druck gesetzt und deshalb muss man weiter protestieren. Am kontinuierlichsten in Deutschland passiert das in Tübingen. Max Steinacher organisiert da seit 5 Jahren jeden Samstag eine Mahnwache für Raif Badawi. Aber der sagt auch, Raif Badawi ist ein Symbol für die Missachtung der Menschenrechte in Saudi-Arabien. Solange er und eben die vielen anderen nicht frei sind, kann man von echten Reformen in Saudi-Arabien eigentlich nicht sprechen.
Der Fall von Raif Badawi und die Situation in Saudi-Arabien. Das war die Einschätzung von Cornelia Wegehoff. Vielen Dank Ihnen dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo jetzt mal schön in die Pilze gehen, mit einem Buch des britischen Biologen und Pilzspezialisten Merlin Sheldrake. Es ist kein Ratgeber, mit dem man jetzt Champignons vom Knollenblätterpilz unterscheiden lernt, sondern ein richtiges wissenschaftliches Werk, für das der Autor in seiner Heimat aber ordentlich gefeiert wurde. Entangled Life heißt es, gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und dieses verwobene Leben hat sich unsere Kritikerin Anne Kohlig angeschaut. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Erstmal zum Autor, Merlin Sheldrake. Da klingt ja irgendwie der Name zauberhaft in meinen Ohren. Was ist das für ein Autor?
Ja, das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Person. Merlin Sheldrake ist 28 Jahre alt und in dem jungen Alter schon promoviert in Cambridge als Pilzforscher. Und wirklich geradezu magisch mutet diese Welt an, in die er uns mitnimmt als Leser in seinem ersten Buch Verwobenes Leben. Wir reisen mit ihm dazu den unterschiedlichsten Pilzen auf der ganzen Welt, zu Trüffeln zum Beispiel im Boden von Norditalien, in die USA zu einer Firma, die aus Pilzen Baumaterialien oder Möbel züchtet. Und ganz am Anfang des Buches, da sind wir auf einer kleinen Insel vor der Küste Panamas, wo der Autor für seine Doktorarbeit geforscht hat im tropischen Wald. Und wir liegen da wirklich mit ihm im Schlamm am Boden des Dschungels und beobachten eine kleine ungewöhnliche Blume. Die hat blaue Blüten, aber keine Blätter. Nicht mal der Stiel ist grün. Und wie also überlebt diese Pflanze, fragt sich Merlin Sheldrake, wenn sie offensichtlich gar kein Chlorophyll, also kein Blattgrün hat und dementsprechend ja auch keine Photosynthese betreiben kann.
Und die Antwort, vermutet man, dürfte mit Pilzen zu tun haben.
Ja, da liegen Sie ganz richtig. Merlin Sheldrake hat untersucht, wie sich diese Blume ernähren lässt von einem unterirdischen Pilznetzwerk. Sie hat nicht mal eigene Wurzeln. Auch diese Aufgabe übernimmt sozusagen der Pilzpartner für die Blume. Und dass es im Waldboden solche Netzwerke gibt, sogenannte Wood Wide Webs, davon hat man vielleicht schon mal gehört oder gelesen, zum Beispiel bei Peter Wohlleben in seinem Bestseller »Das geheime Leben der Bäume«. Aber ich finde, jetzt bei Merlin Sheldrake wird das Ganze noch mal interessanter, weil wir jetzt das Phänomen nicht aus der Perspektive der Pflanzen angucken, die sich da verbinden lassen, sondern aus der Sicht der Pilze, die erst dieses faszinierende Netzwerk überhaupt bilden, das übrigens elektrisch leitfähig ist und nicht nur Nährstoffe übertragen kann, sondern auch Informationen, wobei das Ganze 5-mal dünner ist als ein menschliches Haar.
Wood Wide Web, das merke ich mir auf jeden Fall schon. Es hört sich aber dennoch, Anne Kohlig, nach ziemlich komplizierten biochemischen Prozessen an, die hier entwickelt werden. Verstehe ich das als Laie?
Ja, das macht Merlin Sheldrake wirklich sehr anschaulich. Er findet da Vergleiche und Analogien aus dem Alltag, die man sich richtig gut vorstellen kann. Und gleichzeitig ist er sich aber auch immer so der Fallstricke bewusst, über die man als Wissenschaftler stolpern kann, wenn man Vergleiche anstellt, wenn man zum Beispiel sein Forschungsobjekt vermenschlicht. Und das macht er auch zum Thema, solche Fragen wie, kann man davon sprechen, dass Pilze Entscheidungen treffen? Ja, sie haben ja gar kein Gehirn, aber dieses Myzel, so heißt der unterirdische Teil des Pilzes, diese Fäden, das, was da mit Stiel und Hut aus dem Waldboden kommt, das ist ja nur der Fruchtkörper, den wir da im Herbst sammeln im Wald. Und dieses Myzel, das findet den kürzesten Weg um ein Hindernis herum oder den kürzesten Weg zu einer Nahrungsquelle, ganz ohne Gehirn. Kann man da von Intelligenz sprechen? Ich fand solche Fragen, die gehen fast in eine philosophische Dimension, die Merlin Sheldrake da auch aufwirft. Das fand ich hochspannend.
Es gibt einen Untertitel von diesem verwobenen Leben, wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen. Ist das jetzt reißerische Klappentextprosa, die sich ein Verlag ausgedacht hat, oder klingt ein bisschen übertrieben in meinen Ohren?
Ich habe mich das auch gefragt, als ich das Buch zum ersten Mal in den Händen hatte. Aber je länger ich dann gelesen habe, desto klarer wurde mir, nein, er hat da wirklich recht mit dieser These. Pilze formen unsere Welt. Ohne sie gäbe es zum Beispiel keinen Wein, keinen fluffigen Pizzateig. Weder Penicillin noch Schimmelkäse noch LSD. Und ein riesiges Problem hätte unsere Welt ohne Pilze. Das schreibt Merlin Sheldrake auch ganz plastisch. Zitat, unser Planet würde kilometertief unter Leichen versinken. gäbe es nicht seit Jahrmillionen Pilze, die abgestorbene Pflanzen und Tiere eben zersetzen können und uns davon befreien. Und wie Merlin Sheldrake beschreibt, dass Pilze uns auch helfen könnten, die Erde zu einem besseren Ort zu machen, das fand ich wirklich faszinierend. Es gibt Pilzarten, die können Umweltgifte wie Öl oder Glyphosat unschädlich machen, sogar Zigarettenkippen sich davon ernähren. Sie können Bienen vor Krankheiten schützen. Oder man kann aus Myzel eben auch Verpackungsmaterial herstellen, das am Ende wieder kompostierbar ist und eine umweltfreundliche Alternative zu Plastik wäre. Also das hat mich geradezu umgehauen, dieses Spektrum an Möglichkeiten, das Merlin Sheldrake einem da aufzeigt.
Der englischsprachigen Presse scheint es ähnlich gegangen zu sein. Das Buch wurde ja in den höchsten Tönen gelobt, ne?
Ja, ich muss gar nicht mehr sagen, oder? Absolut zu Recht. Es gibt auch großes Lob von Kollegen aus dem Nature Writing, von Helen McDonald zum Beispiel. Die kennt man vielleicht noch von ihrem Buch Harvey Habicht. Die hat gesagt, das sei ein Buch, das verändert, wie man die Welt sieht. Und mir ging das auch so. Ich bin dann in meiner Wohnung an die Blumentöpfe gucken gegangen und wollte am liebsten in der Erde das Myzel entdecken, das da ja irgendwo sein muss, leider nicht für die bloßen Augen sichtbar. Robert McFarlane hat geschwärmt. Er hat für den New Yorker ein Porträt über Merlin Sheldrake geschrieben und war völlig begeistert von diesen unterirdischen Welten. Der hat ja selbst zuletzt ein Buch über alles Unterirdische geschrieben. Ich finde, man muss da einfach selber lesen und staunen. Zum Beispiel über Zombie-Pilze, die das Verhalten von Ameisen steuern können und sich da einnisten. Über Stinkmorcheln, die ihren Fruchtkörper durch den Asphalt einer Straße schieben können und dabei so viel Kraft entwickeln, dass sie auch 130 Kilo heben könnten. Also das ist so viel Unglaubliches, was Merlin Sheldrake da zusammengetragen hat. Obwohl nur weniger als 10% aller Pilzarten bisher entdeckt sind.
Auch das noch. Danke. Anne Kohlig über das Buch von Merlin Sheldrake, Verwobenes Leben, wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen, jetzt auf Deutsch, erschienen im Ullstein Verlag, übersetzt von Sebastian Vogel. 464 Seiten kosten 29 Euro und mehr dazu lesen Sie wie immer auf unserer Leserseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt unternehmen wir noch eine Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern. Das ist der Titel eines Essaybandes, der heute erscheint und alte und neue Texte von Botho Strauß versammelt. Der Schriftsteller ist mittlerweile 75 Jahre alt. Er wurde vor allem als Dramatiker berühmt, war in den 1980er Jahren einer der meistgespielten Autoren mit klugen, gesellschaftskritischen Stücken. Höchst umstrittenen Ruf genießt der Büchner-Preisträger aber als Essayist. Gilt seit seinem Text anschwellender Boxgesang Anfang der 1990er Jahre als Vertreter einer neuen intellektuellen Rechten. Die Aufmerksamkeit ist demnach garantiert, wenn sich Botho Strauß zu Wort meldet. Heute früh hat hier in unserem Programm schon Jürgen Kaube, der Herausgeber der FAZ, Stellung bezogen. Und für uns hat der Kritiker Helmut Böttiger diese neuen und alten Essays angeschaut. Auch als Literaturhistoriker ist er im Studio. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Lassen Sie uns zunächst aber diesen alten Kontext entwerfen, Helmut Böttiger, der unerlässlich ist, um die aktuellen Sichtweisen von Botho Strauß einzuschätzen. Warum war dieser Text damals anschwellender Box? Gesang 1993, so ein Schlag ins Kontor.
Ja, Botho Strauß war ein sehr wichtiger Autor, ein herausragender Autor. Die Theaterstücke in den 80er Jahren oder das Stück Paare Passanten, das Prosastück 82, war fast wie ein Signum der Epoche. Da schienen die 68er sich gegenseitig den Spiegel vorzuhalten und Botho Strauß macht sich sehr darüber lustig, wie die Befreiung, die Emanzipation in diesem neuen saturierten Bürgertum so sich ins Gegenteil verkehrt, wie sie nicht damit zurechtkommen mit ihren Befreiungsbewegungen. Und man dachte, die Post-68er ironieren sich selbst. Und jetzt tritt er auf und ist plötzlich ein Deutschnationaler, begrüßt die Wiedervereinigung als Mystiker und bezeichnet sich offensiv als Rechter. Und man wusste gar nicht mehr so richtig, was das ist und reagierte da in so einer Art Angstlust, Sensationslust.
Es ist ein ellenlanger Text, 20 Seiten, mit weit ausufernden kulturtheoretischen Überlegungen auch und aber auch immer wieder hammerartigen Sätzen. Zum Beispiel, wir werden herausgefordert, uns Heerscharen von Hungerleidern und heimatlos gewordenen gegenüber mitleidvoll und hilfsbereit zu verhalten. Wir sind per Gesetz zur Güte verpflichtet oder dass ein Volk sein Sittengesetz gegen andere behaupten will und dafür bereit ist, Blutopfer zu bringen, das verstehen wir nicht mehr und halten es in unserer liberal-libertären Selbstbezogenheit für falsch und verwerflich. Diese Formulierung, fast 30 Jahre alt, sind in ihrer Wortwahl, aber Helmut Böttiger, ja schon so zugespitzt, dass man denkt, hier schreibt wirklich ein beinharter nationalvölkischer Rechter. Hat sich denn dieser Geist bei Strauß irgendwie vorbereitet? Gab es da vorher schon Gesänge in dieser Tonart?
Ja, Gesang tatsächlich. Also man brauchte nicht so überrascht zu sein. 1987 hat Strauss, das ist auch in diesem Band jetzt enthalten natürlich, eine Hymne auf Rudolf Borchardt geschrieben. Rudolf Borchardt, ein Lyriker, vor allem Stefan George Zeitgenosse. Und anhand von Rudolf Borchardt definiert Botho Strauss den Reaktionär neu. Und er definiert den Reaktionär positiv. Der Reaktionär ist für ihn nämlich beileibe nichts betulich Rückwärtsgewandtes, sondern der will etwas ganz Neues. Und das Tückische ist, dieses Neue hat es irgendwann früher schon einmal gegeben in irgendeiner Vorgeschichte, die nicht so klar konturiert ist. Das Neue muss aus der Geschichte aber hervorgeholt werden. Und da gibt es dann so Sätze, Borchardt ist für Strauss ein Dichter, der ganze Epochen säubert, bis er auf den Kern ihrer Frühe stößt. Und das klingt schon ziemlich kerndeutsch. Wobei, wenn man sich's konkret politisch anschaut, und das muss man schon auch bei Borchardt sagen, der war ein glühender Verehrer von Kaiser Wilhelm II., weil er in ihm eine Wiederkehr von Friedrich Barbarossa aus dem Mittelalter sah. Also das ist eben auch Botho Strauss' Haltung. Er ist kein Nazi, Borchardt war kein Nazi, weil er eben ein Kaiserlicher war und die Nazis waren ihm einfach zu wenig ritterlich und zu wenig mittelalterlich.
Kommen wir jetzt zu diesen Wächtern und Sprengmeistern, alte und neue Essays in einem Band. Vielleicht kurz zum Titel, wer sind denn die Wächter und Sprengmeister?
Ja, es geht um den unabhängigen Dichtergeist, der sich über die gemeine Masse überlegen fühlt und die Warnsignale natürlich früh ausstößt. Das ist ja interessant, wenn man sich erinnert, Botho Strauss hat ja durchaus auch als Linker angefangen, als 68er, als Dramaturg bei der Schaubühne. Da gibt es schon Essays von ihm, wo er die gesellschaftskritische Rolle des Theaters sehr vehement einfordert. Und jetzt brüllt er diese frühe linke Geschichte einfach um. Das ist nicht unbedingt zwangsläufig. Also andere 68er wie Peter Schneider ist vielleicht der bekannteste, haben durchaus nie so eine dogmatische dann Verengung beibehalten, sondern sind durchaus libertär. Botho Strauss formuliert es dann so dass die ganze liberale Mitte eigentlich wegfällt. Also er polt das frühe Radikale in ein neues Radikales um. Hannah Arendt gibt es bei ihm nicht, Dolf Sternberger gibt es nicht, Helmut Blessner gibt es nicht. Es gibt bei ihm nur Karl Schmidt, als eine Umpolung vom Linken zum Rechten. Und das führt er jetzt in diesem Buch. Es gibt nur einen einzigen Text, der neu ist, den hat er extra für dieses Buch geschrieben. Und da zieht er über die Öffentlichkeit her. Das sind alles nur Debattiermasken, Diskursstrolche, Ungläubige. Und man merkt, dass er eigentlich genauso redet wie die Populisten, die Rechtsradikalen, die er eigentlich ablehnt. Er sagt, Deutschland, die Bundesrepublik, ist eine beinahe grenzenlose Linke. Mitte. Dazu gehört dann natürlich auch Angela Merkel. Also er unterscheidet sich gar nicht so sehr von der kruden politischen rechten Ebene.
Sprengsel heißt entsprechend der fünfte Teil mit neuen Essays. Man achtet natürlich beim Lesen auf Stellen, also aktuelle Bezüge, gerade in jene politische Richtung. Wir haben nun 30 Jahre seit dem anschwellenden Boxvergang auch die politische Entwicklung gehabt mit rechtem Gedankengut, mittlerweile bundesweit auf unseren parlamentarischen Bühnen, rechtskonservative, demokratisch gewählte Partei hat zweistellige Prozentzahlen, Deutschland hat 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Geht Strauss denn darauf irgendwie ein?
Ja, es gibt ein paar Passagen, die schon an Thilo Sarrazin erinnern, aber das ist gar nicht der Punkt, weil Botho Strauss knüpft natürlich an eine Tradition von Gelehrten an, von alten Gelehrten. Also die krude tagespolitische Ebene interessiert ihn nicht. Und er definiert eine neue geistige Rechte, die eben nicht so ein plumper, brauner Pöbel ist wie die Nazis. Und diese neue geistige Rechte, das ist schon interessant. An erster Stelle steht bei ihm Ernst Jünger, dann Benn, Karl Schmitz, Rudolf Borchardt, Heidegger, dann noch George und Hoffmannsthal. Und diese sieben Gestirn, sagt er, große Dichter und Denker sind nur die Rechten, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf und strahlte überlegen bis heute. Also das sind eigentlich die großen Künstler, die er auch da aufzählt. Und da könnte man natürlich viel dazu sagen. Diese Aufzählung ist reine Ideologie. Es ist symptomatisch, dass zum Beispiel Kafka fehlt, also wirklich die Jahrhundertfigur. Aber Kafka kann man nun wirklich schwer als geistigen Rechten bezeichnen. Und diese Aufzählung ist auch gar nicht so lustig. Also wenn man das tatsächlich aufs Politische bezieht, also man kann über Karl Schmidt nicht reden, ohne zu übergehen, dass er in Verehrung für Adolf Hitler einen Kongress über die geistige Minderwertigkeit der Juden organisierte. Da gerät dann schon etwas ins Schlingern. Und diese Pose der Geistesaristokratie, die Botho Strauß einnimmt und diese geistige Rechte für sich reklamiert, da gibt es schon Verbindungen mit dem Nationalsozialismus. Und das ist eine ziemlich offene Flanke.
Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern. Danke Ihnen, Helmut Bötticker, für diese Einordnung und Ihre Meinung der Essay zu den Essays von Botho Strauß. Jetzt gesammelt im Rowohlt Verlag erschienen. Ab heute ist der Band im Handel mit 400 Seiten für 26 Euro.